Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch, das zweite Buch Mose. Gott wird als mächtiger und liebevoller Retter dargestellt, der sein Volk durch Wunder wie den Auszug aus Ägypten befreite. Trotz ihrer Untreue erwies er den Israeliten immer wieder Barmherzigkeit und Führung. Im Zentrum steht nicht Mose, sondern ein Gott der Beziehung, der uns nahe sein will. Die Ereignisse zeigen uns auch heute, wie Gott wirklich ist, treu, nahbar und voller Liebe. Und sie laden uns ein, ihm zu begegnen. Viel Freude beim Zuhören und Gottes Segen.
Ich freue mich, dass wir uns heute zu einer neuen Sabbatschulrunde treffen dürfen. Ich möchte auch gleich meine Gesprächspartner hier vorstellen. Zu meiner Rechten die Carmen und zu meiner Linken die Sarah und den Martin und ich bin die Yvonne. Und bevor wir eintauchen und uns die Geschichte des Auszugs weiter anschauen, wollen wir noch beten miteinander. Du großer, allmächtiger Gott, der du dein Volk mit so mächtiger Hand aus der Sklaverei errettet hast. Wir wollen dir danken, dass du das alles hast aufschreiben lassen für uns, damit auch wir Hoffnung schöpfen können, dass du für uns genauso große Wunder tun kannst. Herr, wenn wir jetzt in dein Wort eintauchen, so wollen wir dich bitten, dass du uns durch deinen Geist Verständnis gibst und uns doch bitte auch etwas Neues lernen lässt über dich, dass wir ein neues Mosaiksteinchen bekommen in unserem Bild von dem, was du für uns bist. Herr, danke, dass du das tun wirst. Amen.
Amen. Amen.
Ja, meine Lieben, habt ihr das schon mal erlebt, dass ihr eine neue Erkenntnis hattet? Und ihr wart ganz eifrig bemüht, sie umzusetzen und Gott in allen Punkten treu zu sein. Aber eigentlich hat es euch einen Nachteil eingebracht. Zumindest einen kurzfristigen. Habt ihr das schon mal erlebt?
Vielleicht jetzt nicht verbunden mit einer neuen Erkenntnis, weil ich Kind war zu der Zeit. Aber zu meiner Schulzeit, da war am Samstag Unterricht. Und meine Geschwister und ich, wir haben den Unterricht nicht besucht, sondern sind in den Gottesdienst gegangen, mussten dann am Sonntag die Schulaufgaben nachholen von Schulfreunden. Und das war nicht immer so einfach, denn man war schon sehr exotisch, wenn man am Samstag nicht die Schule besuchte. Und es hat einen da und dort auch schulische Nachteile eingebracht. Und auch Schulkollegen waren nicht immer willig, die Aufgaben vom Samstag dann am Sonntag weiterzugeben. Ja, und trotzdem hat sich die Treue Gott gegenüber gelohnt und ich bin sehr dankbar, dass meine Eltern das so gehandhabt haben, dass sie mit uns am Sabbat in den Gottesdienst gegangen sind, trotz Nachteilen.
Dankeschön.
Ja, also mir geht's da ähnlich. Es ist auch genau die Erfahrung, also diese Sabbaterfahrung, die kommt immer wieder in den unterschiedlichen Lebensabschnitten auch vor, wo man bewusst Entscheidungen treffen muss. Und ich habe einfach erfahren dürfen, dass es bei jedem Mal vielleicht in dem Moment manchmal bitter ist, also gerade als Jugendlicher oder so, wenn man sich was anderes vorstellt oder da eine Türe scheinbar zugeht. Aber im Nachhinein sieht man, es war gut und ich habe keine dieser Entscheidungen bereut.
Schön.
Das sind ja so klare Dinge wegen dem Sabbat, ja. Wille Gottes kennt man aus der Bibel. Für mich ist es manchmal schwierig, wenn ich mir vorstelle, verhältst du dich, wie Jesus sich verhalten würde in einer alltäglichen oder auch nicht alltäglichen Situation, wo es jetzt nicht ein klares Bibelwort gibt, sondern wo wir uns als Christen verhalten. Da erinnere ich mich an eine Situation vor nicht allzu langer Zeit. Wir hatten in der Wohnung keine Heizung, weil der Vermieter aus welchen Gründen auch immer die Gaszulieferung abbestellt hatte. Eigentlich könnte man da relativ rasch auch mal vor Gericht gehen und wir haben da halt alle möglichen Register gezogen, bis Weihnachtsplätzchen oder Kekse in Österreich den Leuten hingebracht, aber hat alles nichts genutzt. Letztlich mussten wir dann doch Klage einreichen, aber da ist ein ganzer Winter vergangen darüber. Da fragt man sich, naja, was hat es nun gebracht?
Ja, Ich danke euch für eure persönlichen Erlebnisse. So ging es dem Volk Israel auch. Wir haben letzte Woche über die Berufung von Mose am Dornbusch gesprochen. Und jetzt geht's weiter. Mose und Aaron gehen zum ersten Mal zum Pharao. Und da wollen wir gleich in den Text hineingehen. Lasst uns 2. Mose Kapitel 5 aufschlagen. Und vielleicht können wir die ersten 9 Verse lesen. Carmen, würdest du das machen?
2. Mose 5, Vers 9, bis 1 bis 9. Danach gingen Mose und Aaron hin und sprachen zum Pharao. So spricht der Herr, der Gott Israels. Lass mein Volk ziehen, dass es mir ein Fest halte in der Wüste. Der Pharao antwortete, wer ist der Herr, dass ich ihm gehorchen müsse und Israel ziehen lasse? Ich weiß nichts von dem Herrn, will auch Israel nicht ziehen lassen. Sie sprachen, der Gott der Hebräer ist unser erschienen, so lass uns nun hinziehen, 3 Tagesreise weit, in die Wüste und dem Herrn, unserem Gott, opfern, dass er uns nicht schlage mit Pest oder Schwert. Da sprach der König von Ägypten zu ihnen, Mose und Aaron, warum wollt ihr das Volk von seiner Arbeit freimachen? Geht hin an eure Dienste. Weiter sprach der Pharao, siehe, sie sind schon mehr als das Volk des Landes, und ihr wollt sie noch feiern lassen von ihrem Dienst? Darum befahl der Pharao am selben Tag den Vögten des Volkes und ihren Aufsehern und sprach, ihr sollt dem Volk nicht mehr Häcksel geben, dass sie Ziegel machen, wie bisher. Lasst sie selbst hingehen und Stroh dafür zusammenlesen. Aber die Zahl der Ziegel, die sie bisher gemacht haben, sollt ihr ihnen gleichwohl auferlegen und nichts davon ablassen, denn sie gehen müssen. Darum schreiben sie und sprechen, wir wollen hinziehen und unseren Gott opfern. Man drücke die Leute mit Arbeit, dass sie zu schaffen haben und sich nicht um falsche Reden kümmern.
Dankeschön. Vielleicht gehen wir es noch einmal durch. Also Mose und Aaron gehen jetzt zum Pharao, weil Gott sie dorthin schickt. Und sie sagen, so spricht der Herr. Wie reagiert der Pharao? Wie würdet ihr das beschreiben?
Ja, er sieht Gott jetzt nicht als Autorität. Es ist für ihn, er ist sich selbst Gott genug.
Ich finde, er baut einen deutlichen Widerstand gegen Gott auf. Es geht um Macht. Wer ist eigentlich der Stärkere? Oder welche Gottheiten sind die Stärkeren? Und er möchte sich da nicht unterkriegen lassen, sich etwas vorschreiben lassen, ist nicht bereit, sich unter diese Botschaft, die Gott ihm durch Mose und Aaron erteilt, sich unterzuordnen.
Er ist für mich so ein Wirtschaftsboss. Ja, da kommt jemand und sagt, die besten Arbeiter brauchen Pause. Er sagt sich, es kommt gar nicht in Frage. Wir haben keine Chance, wir haben andere Projekte. Lass sie noch mehr arbeiten. Lass sie die Quota erfüllen. Da sagt er, bestimmte Quota, wo sie gemacht wird, und dann erhöht er die noch. Also es kommt mir so vor, als ob da so die erste, ich weiß nicht, wie man das sagen soll, ne, Gewerkschaftsabteilung da kommt und die hält dann irgendeinen Gott vor, den er ja nicht kennt. Also wer ist dieser Gott? Was soll das? Ja, ich meine, hey, wir haben ja ein Wirtschaftsunternehmen, das muss laufen. Also das ist ein bisschen wie in der modernen Zeit, kommt mir manchmal vor. Ne? Wir haben was zu erfüllen. Wir müssen produzieren. Pause geht nicht.
Und interessant ist aber schon, dass er dann noch einmal sagt, ich kenne den nicht, ja, ich kenne den Herrn nicht. Also es ist ihm wirklich ganz egal. Hauptsache sein Wirtschaftsziel geht durch, ja. Vers 3 formulieren sie dann ihre Anfrage noch ein bisschen um. Jetzt frage ich euch, sie wollen 3 Tage Reisen weit in die Wüste ziehen und dem Herrn opfern, damit er sie nicht mit der Pest oder dem Schwert schlägt. Wie erklärt ihr euch das? Weil eigentlich hat ja Gott gesagt, ich befreie euch aus der Sklaverei. Das war ja eigentlich das Ziel. Wieso stellen sie jetzt so eine Anfrage? Mit so einem, ich nenne es jetzt so, falschen Gottesbild eigentlich.
Ich weiß nicht, vielleicht haben sie gedacht, sie wollen dem Pharao die Macht Gottes ein bisschen vor Augen führen. Und also was er alles in der Hand hat, auch vielleicht im weiteren Sinn das kann auch dir blühen, wenn du gegen diesen Gott rebellierst. Und mit Angst, das hat er ja auch ein bisschen schon erwidert, er hat schon überschlagen, dass die mehr sind als die Ägypter. Also das ist ihm ja durchaus bewusst, dass da eine Gefahr ist im Untergrund irgendwo.
Also du sprichst jetzt auf Pest und Schwert wohl an, Carmen, oder?
Ja, das, und dass der Pharao beim ersten Mal gesagt hat, oder also es war schon beim zweiten Mal, dass das Volk größer ist.
Na, was du jetzt sagst, ist die Plagen, die ja dann kommen, da ist ja auch Pest vielleicht dabei oder das Schwert vielleicht, auch bei der 10. Plage gerade. Ne? Ich bleibe auch ein bisschen hängen an den Dreitagesreisen, weil das, er will sie ja nicht nur 3 Tage gehen lassen, er will sie ja für immer rausführen. Und dann würden sicherlich manche Kommentatoren, ich kenne auch einen, der sagt, der hat einfach schlichtweg gelogen. Ne? Die wollten 3 Tage raus und dann adios. Aber ich stelle mir das eher so vor, dass Gott hier zeigt, nicht einmal eine 3 Tage würde er sie gehen lassen. Eine vernünftige Zeitspanne, in der sich vielleicht jemand kurzfristig erholen kann. Was ist 3 Tage? 3 Tage hin, 3 Tage zurück. Die wollten eine Woche Urlaub haben. Und er sagt, selbst zu dem kommt nicht in Frage. Also um wie viel mehr ist klar, dass er sie nicht ziehen lassen wird, ohne irgendeinen Ersatz.
Ich habe mich auch gefragt, ob sie versuchen, auf Pharaos Ebene ihm zu begegnen. Ja? Denn von seinen Göttern war er das gewohnt, dass sie Feste feiern und dass sie die Götter besänftigen müssen, damit sie ja nicht geschlagen werden von irgendwas. Am Anfang heißt es ja einfach nur in Vers 1, lass mein Volk ziehen. Ja? Aber dann kommt mir vor, wird es ein bisschen ägyptisch hier, wie sie mit ihm sprechen. Und was ich auch noch spannend finde, ist, sie waren dann 3 Tage Reisen weit in der Wüste, als sie am Roten Meer standen. Und da sind ihnen die Ägypter nachgekommen, ja? Aber Gott hat sie trotzdem errettet.
Ich frage mich auch, warum im Vers 1 steht der Gott Israels und dann im Vers 3 der Hebräergott. Und ich habe mir gedacht, vielleicht ist das auch eine Anspielung an Abraham, den Stammvater, weil er wird ja als erster Hebräer bezeichnet. Und dass sie einfach hier auch quasi ihr ganzes Glaubenserbe schon mit hineinlegen. Das ist jetzt nicht nur unser Gott von denen, die hier in Gosen wohnen, sondern Jakob, Isaac, Abraham. Warum jetzt hier plötzlich der Hebräergott?
Ja. Wobei ich denke, dass so hat der Pharao sie genannt. Ne? Immer wenn er von ihnen gesprochen hat, hat er gesagt, die Hebräer.
Und dass sie mein Gräuel sind.
Ja, genau.
Mein Gräuel.
Ja. So, und dann haben wir die Antwort, die er ihnen jetzt noch einmal gibt. Hier nicht mehr Pharao, sondern der König von Ägypten. Also ist ja dasselbe. Was lest ihr da aus Vers 4 und 5 heraus? Wozu, Mose und Aaron, wollt ihr das Volk von seinen Arbeiten abhalten? Geht doch an eure Last arbeiten. Jetzt wollen sie auch noch ruhen vom Arbeiten. Könnt ihr da was rauslesen?
Ja, also in Vers 4 steht von seiner Arbeit freimachen, dann geht hin an eure Dienste. Das sind zwei unterschiedliche Wörter, Arbeit und Dienste. Das Spannende ist, das Wort Arbeit ist im Hebräischen Maaseh. Und ich erkläre das jetzt gleich, wenn ich in Vers 5 komme, dann verwendet er da ein Wort, bei mir in der Luther feiern lassen von ihrem Dienst. Ich weiß nicht, Elberfelder hat da, glaube ich, ruhen,
aufhören
oder?
Lassen.
Aufhören lassen. Also da steckt das Wort Shabbat dahinter, Shabbat als Verb. Heißt ja eigentlich aufhören, nicht mehr arbeiten. Und da kommt unser Sabbat her. Und diese beiden Begriffe, Shabbat als Verb und Maaseh, aufhören von der Arbeit, das taucht da später nochmal in 2. Mose 23 auf. 6 Tage sollt ihr arbeiten, aber am 7. Tag sollt ihr von der Arbeit ruhen. Das kommt nur vor in 2. Mose 23, 12 und hier. Und von daher, glaube ich, ist es gerechtfertigt zu sagen, dass hier eigentlich schon der Sabbat so im Mittelpunkt steht. Sie wollen einen Sabbat haben. Der Pharao versteht, dass es um Schabbat geht, aber Schabbat geht nicht in seinem, ich sage es jetzt nochmal, in seinem Wirtschaftsdenken. Ja. Es geht ihm ja um sein Geld, um seine Bauten und alles. Und das sehe ich auch, weil hier im Vers 5 auch Schabbat und dann letztes, das ich in Hebräisch sage, vielleicht Schabbat und dann kommt eine Präposition und genau dasselbe, dieses Verb und dieselbe Präposition taucht nur noch einmal in der Bibel auf und das ist in 1. Mose 2, Vers 2 und 3. Hm. Also da sehe ich die Verbindung zu dem Schöpfungssabbat oder siebten Tag und damit wird hier klar gemacht, der Pharao kennt schon den Schabbat. Hm. Zumindest wird es so aufgeschrieben von Mose. Es geht also in 2. Mose 5 schon um Schabbat und nicht erst, das ist nicht eine Erfindung, die bei den 10 Geboten dann kommt am Berg Sinai. Mhm. Mhm. Es ist ein Sabbatproblem vielleicht auch.
Wieder begonnen, den Sabbat zu halten. Und
gut möglich.
Ja. Und dem Pharao ist das jetzt ein Dorn im Auge.
Zumindest war das die Bitte von Mose und Aaron. Er sagt, ja, warum wollt ihr die denn? Ja, Moment einmal.
Ja.
Haben wir noch nie so gemacht.
Ja, dann lesen wir mal weiter. Also, wenn wir von 10 bis 14 lesen, dann hören wir, wie es jetzt dem Volk ergeht. Martin, magst du das lesen für uns?
Da gingen die Vögte des Volks und ihre Aufseher hinaus und sprachen zum Volk. So spricht der Pharao. Man wird euch kein Häcksel mehr geben. Geht ihr selbst hin und beschafft euch Häcksel, wo ihr es findet. Aber von eurer Arbeit soll euch nichts erlassen werden. Da zerstreute sich das Volk ins ganze Land Ägypten, um Stroh zu sammeln, damit sie Häcksel hätten. Und die Vögte trieben sie an und sprachen, erfüllt euer Tagwerk, wie damals, als ihr Häcksel hattet. Und der Aufseher aus den Reihen der Israeliten, die die Vögte des Pharao über sie gesetzt hatten, wurden geschlagen. Und es wurde zu ihnen gesagt, warum habt ihr nicht auch heute euer festgesetztes Tagewerk getan wie bisher?
Also sie sind jetzt zerstreut, Vers 12 heißt, im ganzen Land Ägypten, um irgendwie Strohstoppeln oder Häcksel oder was immer wir uns darunter vorstellen sollen, zu sammeln. Und sie werden geschlagen und es geht ihnen eigentlich noch viel, viel schlechter, als bevor Mose kam und die Idee unter sie gebracht hat, wir werden jetzt befreit. Wie geht es euch damit, dass Gott das zulässt? Er schickt den Mose, sagt, ich hole euch da raus, aber es wird nur noch schlimmer. Und man fragt sich, wie schlimm kann es überhaupt werden? Ja, die männlichen Babys, die ertränken sie im Nil. Jetzt schlagen es noch die Aufseher, die sie bestimmen, die Sklaven anzutreiben. Wie erklärt ihr euch das?
Ja, das ist das Sprichwort. Ja. Erstmal wird es schlimmer, bevor es besser wird. Ja. Das ist der Widerstand. Hm. Diese Bitte fällt auf total unbeschnittene Ohren beim Pharao. Mhm. Und der wird da auf gar keinen Fall irgendwas zulassen. Und damit man so einen Aufstand niederdrückt, drückt man einfach noch stärker dagegen.
Ich denke, die Verheißung war ja da, dass das Volk ausziehen wird aus Ägypten, sogar mit Silber und Gold. Mhm. Aber es ist trotzdem gut und das gilt auch für uns in unserem Leben, dass man mit Problemen rechnet, wenn man Gott treu sein möchte. Und dass von vornherein klar ist, dass das nicht alles immer so glatt geht. Und hier sogar auch, ja, mit sehr starker Unterdrückung, mit Brutalität, manchmal auch mit Tod. Später wurde ja Mose von Pharao auch mit dem Tod schon bedroht. Hm. Und dieser lange Atem, den man dazu braucht, das wünsche ich mir auch für mich und für uns alle, dass man den langen Atem hat, bis zur Erfüllung der Verheißung wirklich durchzuhalten und den Glauben nicht zu verlieren, dass Gott die Verheißung doch erfüllen wird, auch wenn es jetzt momentan so schlecht aussieht. Und es ist ja bei manchen Bibelgeschichten so, dass es eine Verheißung gibt und dann wird es immer schlimmer, 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 immer schlechter. Und dann kommt aber die glorreiche Wende, weil der liebe Gott wendet dann das Schicksal und er wendet das Blatt. Ja, und dass wir das aushalten bis dahin. Und es ist ja auch ein Beweis der Liebe Gottes, wenn er uns Kraft schenkt, durchzuhalten und etwas auszuhalten, bis das Problem beseitigt ist oder bis die Wende kommt.
Ich glaube, das ist ganz ein wichtiger Punkt, dass wir Gott immer als den liebenden Gott sehen, weil sonst haben wir da ein Problem, weil du könntest auch sagen, ja, Gott könnte das überspringen. Er könnte ja gleich zu dem Punkt führen. Mhm. Und wenn ich nicht für mich entschieden habe, dass Gott keine Freude daran hat, jemanden zu bestrafen oder zu Leid zuzulassen, dann ist das für mich ganz ein anderer Ausgangspunkt. Und wenn ich dann an Hiob denke oder so, dann denke ich mir, wenn er im Nachhinein sagt, jetzt kenne ich Gott erst richtig, dann ist es, glaube ich, eher dieses, wir brauchen das. Mhm. Vielleicht nicht in dem schlimmsten Ausmaß, aber dass wir wachsen können und zugeschliffen werden, braucht es manchmal diesen Druck von außen, damit es den nächsten Schritt macht. Ich glaube, das kennt jeder von uns im Kleinen, das sagt, ja, ich möchte an meinem Leben was ändern, aber manchmal braucht es ewig und manchmal braucht es dann diese Krisensituation, damit man wirklich diesen nächsten Schritt geht, wenn man sonst so in seiner Komfortzone dahin schwimmt und einfach nicht überall diesen nächsten Schritt macht. Und manchmal gibt Gott da ein bisschen Starthilfe, aber nicht ohne uns allein zu lassen. Das ist, glaube ich, das, was Sarah gesagt hat, ganz das Wichtige.
Aber ich finde, es ist ganz schwierig. Erlebt ihr das nicht manchmal, dass wenn dann so Widerstand kommt, wir Zweifel kriegen? Führt uns Gott wirklich? Ist das wirklich sein Wille? Also, die hätten ja auch denken können, na, vielleicht ist es Gott noch gar nicht so wichtig, dass wir jetzt in Ägypten schon anfangen, den Sabbat zu halten. Vielleicht reicht es dann in der Wüste, wenn er uns herausgeführt hat. Wisst ihr?
Ich glaube, dafür braucht es dann wirklich auch die Unterstützung. Da ist es gut, wenn man nicht allein dasteht, weil man in der Situation oft eben diesen Blick nicht haben kann. Da ist man so in diesem Loch drinnen und man versteht Gott nicht mehr und da sind Zweifel da. Und gerade wenn es überhaupt nicht eindeutig ist, da hilft es einfach manchmal von außen, wenn einer kommt und sagt, hey, ich bete für dich oder ich bin für dich da oder ja.
Die besondere Schwierigkeit ist hier, ja, wir haben in 4,31 gelesen, das Volk glaubte. Das heißt, irgendwie vorher hat es ja nicht so geglaubt. Mhm. Also hier sind eigentlich Leute, die ganz frisch im Glauben sind, wenn man das so will. Ne? Und dann verlassen sie sich auf das, was Mose und Aaron tun und dann machen die das. Wir werden ja gleich lesen, wie das Volk darauf reagiert dann. Also ich meine, ich frage mich, warum ist es Leuten, die am Anfang des Glaubens stehen, so schwer? Für uns oder wie ich die Erfahrungen von euch gehört habe, das sind ja nicht am Anfang des Glaubens gewesen. Ihr seid ja erzogen worden in diesem Glauben. Dann hält man halt durch, bis es soweit ist. Aber wenn man gerade erst dazu kommt und sagt, okay, gut, wir verlassen uns. Und dann merkst du plötzlich, oh wow, das wird ja viel, viel schwerer. Ja, kein Wunder, dass sie dann sagen, was soll das, was ihr da macht mit uns? Vorher ging es uns besser.
Ja. Ich glaube, das ist auch nicht immer so. Ganz oft ist es so, dass Menschen, die jung im Glauben sind oder Kinder, dass das wirklich gleich so passiert. Also, dass sie, wenn sie um was bitten zum Beispiel, dass Gott das geschehen lässt, einfach um sie im Glauben zu stärken. Und wenn, ich weiß nicht, wer jetzt diese Woche bei der Andacht war, da hat er ein Volunteer erzählt, der war ganz frisch im Glauben und auf seiner Uni, wo er in Panama, und dann waren alle Prüfungen am Sabbat. Und er hat gesagt, lieber Heiland, ich habe noch keinen Glauben. Das ist zu viel für mich, was du gerade von mir verlangst. Aber eigentlich will ich es doch machen. Und er hat eine ganz starke Erfahrung gemacht. Also ich glaube, da können wir uns auf das verlassen, was Yvonne auch vorher schon gesagt hat. Gott gibt auch die Kraft, durchzuhalten. Und er weiß, wem er das zumuten kann und wem nicht. In welchem Stadium seines Glaubens.
Ich meine, das ist ja schön, dass es so ist und dass es mehr oft passiert. Ja.
Aber dann lese ich gleich weiter.
Lese mir gleich. Ich soll nicht weiter.
Aber, okay, gut. Was ich interessant finde, ist, das Erste, was sie machen, ist, sie gehen zum Pharao. Und sie denken, Vers 15, ja, sie denken, der Pharao wird ihnen jetzt helfen und checken nicht, dass der Befehl ja von ihm kommt. Und der lässt natürlich nicht mit sich reden. Und jetzt, Sarah, hätte ich gern, dass du die Verse 21 bis 23 liest. Da haben wir die Reaktion, die uns jetzt allen auf den Lippen liegt.
Und sprachen zu ihnen, nämlich die Israeliten zu Mose und Aaron. Der Herr sehe auf euch und richte es, dass ihr unseren Geruch habt stinkend gemacht vor Pharao und seinen Knechten und habt ihnen das Schwert in ihre Hände gegeben, uns zu töten. Mose aber kam wieder zu dem Herrn und sprach, Herr, warum tust du so übel an diesem Volk? Warum hast du mich hergesandt? Denn seitdem, dass ich hineingegangen bin zu Pharao, mit ihm zu reden, in deinem Namen, hat er das Volk noch härter geplagt und du hast dein Volk nicht errettet.
Und ich frage euch jetzt, wenn du Mose wärst, wie würdest du dich da fühlen? Vielleicht können wir das noch ein bisschen in unsere eigenen Worte kleiden, was da passiert.
Du möchtest also, dass wir die Worte von Vers 22 und 23 nochmal in unserer Sprache wiederholen. Ne?
Wenn man sich reinversetzt, geht es, glaube ich, leichter.
Tun ist wir das eine... nicht, wenn wir die Bibel lesen. Jeder tut sich reinversetzen in diese Personen. Ich kann den Mose verstehen.
Ja?
Ja, und jetzt versetze ich mich rein und sage mir, ja, jetzt kriege ich den Auftrag, ich verkündige das. Gott hat ja vorher gesagt, dass der Pharao sie nicht ziehen lassen wird. Das ist ihm ja verheißen worden, schon bei der Berufung. Aber wie er sie nicht ziehen lassen wird, das ist ihm nicht gesagt worden. Vielleicht, um ihm zu helfen, ihm zu schützen, mal den Weg überhaupt zu gehen. Und logisch, dass er sich dann bei Gott beschwert und sagt, was ist denn jetzt? Ich meine, du hast doch gesagt, dass du uns rausbringst. Warum geht's nicht weiter?
Also sondern wird noch schlimmer.
Enttäuschung, ja, und vielleicht dachte er auch noch, ich bin der große Führer. Wenn ich was sage, dann passiert's. Nein, passiert nicht.
Ich glaube, in so Situationen hilft es wirklich, die Vergangenheit anzuschauen, was die Glaubensmänner einfach vorher schon erlebt haben. Was hat Abraham erlebt? Was hat Isaac erlebt? Was hat Jakob erlebt? Was hat Josef erlebt? Die haben es ja alle schwer gehabt. Ich meine, der Abraham zieht aus in ein Land, das er nicht kennt, dann ist er in Kanaan, dann muss er aber wieder fort nach Ägypten, also es ist noch immer nicht die Zeit, dass er sich da niederlassen kann. Dann Isaac, die Geschichten mit Jakob, mit Esau. Es waren ja dauernd irgendwelche Probleme. Und es liegt einfach in der Natur des Kampfes zwischen Gut und Böse, dass es dauernd Probleme gibt und dass die Erfüllungen der Prophezeiungen immer irgendwie behindert werden. Aber Gott hat den Zeitplan, er weiß wie, er weiß wann und er wird es am Ende hinausführen. Und da denke ich mir, dass so Erfahrungsberichte oder wenn wir eben die biblischen Geschichten lesen, das kann uns wirklich stärken und helfen, dass Gott es doch dann so weit bringen wird. Aber wie, das wissen wir oft vorher nicht.
Also da hast du was ganz was Wichtiges gesagt, ja, dass er am Ende alles gut machen wird. Und wenn es noch nicht gut ist, dann ist das Ende noch nicht da. Ja.
Ich bewundere euren Glauben. Ich finde, also Sarah ist da, hat absolut einen rechten Punkt, aber ich überlege mir jetzt, das ist 430 Jahre her.
Ja.
Jetzt nehme ich mal 2025 und rechne 430 Jahre zurück. Soll mir eine Glaubenserfahrung eines Menschen im 16. Jahrhundert heute helfen? Das ist doch schon ein bisschen arg weit her.
Ich hoffe, zum Beispiel von den Reformatoren.
Ich glaube schon, dass das geht.
Ja, haben wir schon dran gedacht in unseren Situationen, Sabbat und so. Oh, die Reformatoren haben da aber auch schon einmal Hand aufs Herz. Ja, natürlich hilft uns die Geschichte der Bibel. Das ist ja die Frage. Wie kann das uns noch helfen? Aber oft sehen wir nicht so weit zurück. Wir sehen nur begrenzt und manchmal sehen wir nur unser eigenes Leben. Und wenn ich da noch keine Erfahrungen gesammelt habe, wie vielleicht jetzt die Leute hier in Ägypten, die nur das kennen und die auch den Sabbat vielleicht nicht gehalten haben, sonst hätte Gott sie ja nicht in 2. Mose 16 wieder zurückgeführt, Stück für Stück, oder hier auch in 2. Mose 5 schon. Ja, wie können die festhalten an dieser Verheißung, die Gott ihnen gibt, die das in ihrem ganzen Leben nicht erlebt haben? Ich sage nicht, dass es nicht geht. Aber es ist vielleicht ungleich schwerer, als wenn der Abraham geprüft wird und er in seinem Leben schon Gott erfahren hat.
Ich denke, dass die Geschichte von der Rettung Moses aus dem Nil dem Volk bekannt war. Ja, das war noch nicht so lange her. Und ich denke mir, diese Geschichte, die ist ja außergewöhnlich, dass dieses Baby verschont wird vor dem Tod und dass die Prinzessin ihn annimmt an Kindesstatt. Und also ich denke, dass das Volk schon auch Hinweise bekommen hat, es ist was an diesen Verheißungen und die Fügungen, wie Gott die Dinge fügt, es muss was dran sein, er wird es vollführen. Aber natürlich in der Situation, wenn man drinnen steckt und es einem so schlecht geht, körperlich schlecht und diese Tortur, die sie da durchmachen mussten mit dem Ziegel bauen und Vorratshäuser bauen und so weiter,
das ist wirklich was Schlimmes. Und ich denke, wenn du eben körperlich so am Ende bist, dann
und ich glaub,
erschwert dir das ungemein.
Auch ganz viel emotional. Ich meine, ja, die sind geschlagen worden, die sind als der letzte Dreck behandelt worden eigentlich.
Und die Aufseher, es waren ja, das ist ja auch vielleicht eine Taktik gewesen, dass hebräische Aufseher die eigenen Brüder so antreiben mussten. Ja. Leute von deinem eigenen Volk. Und wenn sie ihre Brüder nicht dazu gebracht haben, die Arbeit zu schaffen, sind die Aufseher geschlagen worden von den Ägyptern.
Also
es ist grausam.
Es ist wirklich grausam. Schauen wir mal, wie Gott darauf antwortet, oder?
Ich würde noch was dazu sagen, ja? Dass die Zuschauer dann denken, der ungläubige Martin hier.
Nein.
Aber manchmal denken wir, die Israeliten waren da so gläubig zu der Zeit. Ich bin mir nicht sicher. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass Gottes Errettung vom Glauben der Israeliten abhängig ist. Und das ist für mich ein wichtiger Punkt. Gott errettet sie, weil er auf Abraham, Isaak und Jakob zurückschaut und auf den Bund, den er mit ihnen geschlossen hat und auf seine Versprechungen. Ob die Israeliten jetzt glauben, wie es hier am Ende von 4,31 steht, oder vorher heißt es ja auch, sie rufen zum Herrn, ja? Also da ist schon was da, ja. Oder ob sie nicht glauben, wie das auch an anderen Texten vorkommt, ist an der Stelle einfach mal egal. Gott steht zu seinen Versprechen und er führt sie raus. Und manchmal ist es ja schön, dass wenn ich zweifle oder zum Zweifeln komme, aus welcher Situation auch immer, Gott ist größer als meine Zweifel und er tut, was er tun möchte. Und er lässt mir die Chance, dabei mitzukommen. Ist das nicht herrlich?
Das ist gnädig, ja. Carmen, magst du die nächsten 8 Verse lesen von Kapitel 6? Das ist jetzt Gottes Antwort auf Moses enttäuschtes Ringen.
Kapitel 6,
1-8.
Da sprach der Herr zu Mose: Nun sollst du sehen, was ich dem Pharao antun werde. Denn durch eine starke Hand gezwungen, muss er sie ziehen lassen. Ja, er muss sie durch eine starke Hand gezwungen aus seinem Lande treiben. Und Gott redete mit Mose und sprach zu ihm: Ich bin der Herr. Und bin erschienen Abraham, Isaak und Jakob, als der allmächtige Gott, aber mit meinem Namen Herr habe ich mich ihnen nicht offenbart. Auch habe ich meinen Bund mit ihnen aufgerichtet, dass ich ihnen geben will, das Land Kanaan, das Land, in dem sie Fremdlinge gewesen sind. Auch habe ich gehört die Wehklagen der Israeliten, die Ägypten mit Frondiensten beschweren, und habe an meinen Bund gedacht. Darum sage den Israeliten: Ich bin der Herr und will euch wegführen von den Lasten, die euch die Ägypter auferlegen, und will euch erretten von eurem Frondienst und will euch erlösen mit ausgestrecktem Arm und durch große Gerichte. Ich will euch annehmen zu meinem Volk und will euer Gott sein, dass ihr es erfahren sollt, dass ich der Herr bin, euer Gott, der euch wegführt von den Lasten, die euch die Ägypter auflegen, und euch bringt in das Land, um dessen Willen ich meine Hand zum Schwur erhoben habe, dass ich's geben will Abraham, Isaak und Jakob. Das will ich euch zu eigen geben, ich, der Herr.
Dankeschön. Vielleicht können wir ein paar Punkte rausarbeiten, wie jetzt Gott versucht, Mose zu ermutigen. Ich finde das ganz spannend. Er sagt nicht, tu da nichts an, es wird schon wieder besser werden. Jetzt ist halt mal ein bisschen schlechter, aber es kommen wieder bessere Zeiten. Wie macht er das?
Ja, wie macht er das? Er sagt, ich bin der Herr. Einfach, ich bin der Herr. Das steht am Anfang in Vers 2 und dann steht es am Ende nochmal in Vers 8. Ich bin der Herr.
Ja.
Und dann ist ja spannend, wenn man jetzt das weitermacht. Ihr kennt, was ein Chiasmus ist. Ne? Also diese Parallelen am Anfang und am Ende. Der zweite Teil, ich bin erschienen, Abraham, Isaak und Jakob im Vers 3. Das kommt dann nochmal in Vers 8
auch,
auch vor Abraham, Isaak, Jakob. Dann hast du in 3, mit meinem Namen Herr habe ich mich ihnen nicht offenbart. Das klingt erst seltsam, weil Yahweh, was da steht, dieses JHWH, das hat er schon Abraham, Isaak und Jakob genannt. Also sie rufen ihn auch an in dem Namen. Aber was steckt dahinter? Das ist der entsprechende Teil, wo er sagt, ich bin der Herr, ich will euch wegführen, ich will euch erretten, ich will euch erlösen. Das ist Vers 6 und 7. die Entsprechung zu dem, was er sagt, mit meinem Namen Herr. Das heißt, weil ich Herr bin, bin ich der Retter und der Erlöser und der, der richtet. Das gehört zusammen. Und das haben Abraham, Isaac, Jakob noch nicht erlebt. Aber ihr werdet das jetzt erleben. Das ist was Großartiges für euch. Und das ist, weil ich Jahwe bin.
Also ich finde das ganz besonders. Und für uns, was, also jetzt wollte ich gleich was sagen, aber ich frage euch jetzt, wie könnte das umgelegt auf uns sein? Wie, was kann uns ermutigen, wenn wir da in solchen Glaubenszweifeln stecken? Weil vielleicht wir versuchen, alles richtig zu machen und es wird trotzdem in unserem Leben nicht besser. Was braucht man, damit wir ermutigt weitermachen können? Wir haben zuerst schon gesagt, andere Leute, die sagen, ich bete für dich oder so, aber wenn wir so an dieses Gespräch zwischen Gott und Mose denken.
Also für mich nimmt er da den ganzen Druck raus, weil er sagt nicht, du musst durchhalten oder du musst irgendwas tun, sondern er macht alles. Er ist sich dessen bewusst, dass dann noch nicht mehr geht. Er sagt, ich habe das voll im Griff und du darfst einfach Kind sein und ich, dein Vater, werde das für dich machen. Und ich glaube, das ist ganz viel Druck weg, wo du vielleicht in deiner Frustration oder so einfach so kämpfst, sagst, ich schaffe das nicht, ich bin nicht so weit oder ich krieg's jetzt einfach nicht hin, ich sehe die Lösung nicht. Und dann zu sagen, sei stille, ich mache das für dich. Also von jemandem, wo du sagst, dem kann ich vertrauen und ich weiß, dass es auch gut ist, da abzugeben. Ja, ich glaube, es war da toll und das ist etwas, was wir auch uns immer wieder mal vor Augen halten müssen, weil wir so die Macher sind und sagen, ja, ich muss eine Lösung finden oder ich kann das nicht die Hände in den Schoß legen, sondern dieses sei stille und ich werde für dich kämpfen, das ist ganz stark.
Ich finde den Gegensatz auch so schön, weil hier steht der Allmächtige. Ja, also Mose sagt, was soll ich jetzt machen? Der sagt, ich kann doch sowieso.
Mir geht's wieder, Carmen. Ganz genau. Ich will das nur noch mal unterstreichen. Wenn du nur diese Ich-Passagen herausnimmst, die sind ja hier sehr oft. Ich bin der Herr. Ich bin erschienen. Ich habe mich offenbart oder nicht offenbart. Ich halte meinen Bund. Ich werde euch herausführen. Ich werde euch erretten. Ich werde euch erlösen. Ich will euch aufnehmen. Ich werde euch wegführen. Also Gott sagt einfach, hey, konzentrier dich auf mich, nicht auf dich und was du kannst. Denn das ist eh zu wenig. Schau auf, wer ich bin und warum ich Dinge tue und was ich tue. Und das kann mir heute genau dasselbe helfen, wenn ich am Ende mit meinen Kräften bin oder sowas. Gott ist nicht am Ende mit seinen Kräften. Ja, es geht um ihn.
Ja, ich würde es zusammenfassen mit einer Gotteserkenntnis. Ich glaube, wirklich, wenn wir in Not sind, dann geht es nicht darum, dass wir wissen, was wir tun können, sondern dass wir Gott erkennen, wer er ist. Ja.
Und warten darauf, dass er handelt. Ja.
Egal, wie lang es dauert.
Oh, das ist der Hardpart.
Und das alles passiert in der Zwischenzeit. Ja,
ja.
Ja, also Mose, das ist nicht das letzte Mal, dass er entmutigt ist, aber ich finde das so schön, wie dieses Muster, das wir jetzt gerade aufgezeigt haben, immer wieder kommt. Ja, er sagt immer wieder, ich bin es gar nicht wert. Und Gott, also wir haben so eine Passage zum Beispiel wieder am Ende von Kapitel 6 und in Kapitel 7 hinein. Am Ende haben wir wieder in Vers 30, Mose sagt vor dem Herrn, ich habe unbeschnittene Lippen, wie sollte der Pharao auf mich hören? Und dann geht's wieder so weiter. In Kapitel 7, zum Beispiel Vers 3, ich will das Herz des Pharao verhärten, meine Zeichen und Wunder im Land Ägypten zahlreich machen. Der Pharao wird nicht auf euch hören, aber dann werde ich meine Hand an Ägypten legen. Und in Vers 5, die Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich meine Hand über Ägypten ausstrecke. Also dieses Muster haben wir immer wieder. Wenn wir nicht mehr weiter können, kein Problem für Gott. Aber wir müssen ihn erkennen, anerkennen und sehen, was er für uns tun kann.
Und gehorsam sein, denn Mose und Aaron, sie mussten ja doch hingehen zum Pharao. Ja. Er hat auch nicht gesagt, warte den Großen jetzt und schaut, was ich tue. Sie mussten ja so oft hingehen.
Und das war auch Überwindung, ja, wieder zu dem, der eh schon sie nicht hören wollte. Ja. Ja, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, bitte schreibt uns doch in die Kommentare ein Erlebnis, wo Gott sich euch offenbart hat, wo ihr ihn erleben konntet als Jahwe, als den Allmächtigen. Es würde uns sehr freuen. Und ich würde dich gern bitten, Sarah, dass du noch zum Schluss betest zu diesem Gerne. Allmächtigen Gott.
Unser lieber, treuer Vater im Himmel, Herr Jesus Christus, wir möchten dir für diese Begebenheiten aus dem Volk Israel Danke sagen. Danke, dass du der starke Gott bist, der Allmächtige, der den großen Überblick hat über das ganze Weltgeschehen, über die einzelnen Völker, aber auch über unser persönliches Leben. Schenk, dass wir an dir festhalten, dass wir dich erkennen, mehr und mehr, dass wir mit deinem Wort vertrauter werden, dass unser Glaube sich vertieft und dass wir mit dir unser Leben führen. Danke, dass du deine Versprechen haltest und deine Versprechen in der Zukunft auch einlösen wirst. Du hast gesagt, du kommst wieder. Du hast gesagt, du wirst uns erscheinen und uns dann zu dir holen. Wir möchten dich bitten, segne uns in dieser Zeit, wo wir darauf warten. In deinem Namen, Herr Jesus. Amen.
Amen.
Schön, dass Sie heute unser Bibelgespräch angehört haben. Wir hoffen, dass Sie sich etwas davon mitnehmen konnten und freuen uns natürlich, wenn Sie bei unserem nächsten Bibelgespräch wieder dabei sind. Gottes Segen.